Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg und Patrick Wilinski.
Ja, wir begrüßen Sie wieder gemeinsam, denn es ist wieder Zeit für das dritte Serienquartett des Jahres. Vier Kritiker, vier aktuelle Serien. Das hören Sie dann ab 15 Uhr.
Davor aber noch ein Interview mit dem Gewinner der Goldenen Palme von Cannes.
Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Es war keine Überraschung, als der mexikanische Regisseur Alejandro González Iñárritu diesen Mai verkündete, dass der wichtigste Filmkunstpreis, die Goldene Palme von Cannes, dieses Jahr an den südkoreanischen Film Parasite von Bong Joon-ho geht. Parasite hatte sich unter den Kritikern schon früh als Favorit herauskristallisiert.
Und auch uns gefällt dieser Film ja unglaublich gut. Es ist die Geschichte einer armen Familie, die sich als Dienstbotenpersonal in das Leben einer reichen Familie einschleicht.
Halt die Klappe.
Warum gibt es an der Uni keinen Studiengang Dokumentenfälschung? Den würde Guitton mit Auszeichnung bestehen.
Vater, eigentlich ist das überhaupt keine richtige Fälschung.
Diese schwarze Komödie thematisiert sehr unterhaltsam und kunstfertig Fragen nach sozialer Ungerechtigkeit und ist dabei sehr allgemeingültig. Dabei sollte Parasite eingangs ja ein Theaterstück werden. Und als ich Bong Joon-ho zum Interview traf, wollte ich eingangs von ihm wissen, wieso Parasite letztlich ein Kinofilm geworden ist.
Ich hatte das Angebot, am Theater zu arbeiten. Und ich wollte es wirklich gern machen. Parasite war also für die Bühne gedacht. Aber dann merkte ich, dass ich einfach ein eingefleischter Filmemacher bin. Außerdem bin ich verliebt in die Regenszene und die Komplexität der Häuser der beiden Familien. Und ich durfte nicht das ganze Theater fluten. Im Film geht das leichter.
Aber diese zwei Räumlichkeiten, die symbolisieren ja auch arm und reich. Das ist überhaupt so ein Thema, das Sie wohl sehr interessiert, schon in Ihrem Spielfilm Snowpiercer. Was ist denn an dieser Kluft zwischen Arm und Reich so interessant, dass Sie als Regisseur, als Geschichtenerzähler sich immer wieder daran abarbeiten?
Arm und Reich sind Dinge, die uns alle betreffen. Es bestimmt Familienverhältnisse auf der ganzen Welt. Und es stimmt, dass mich das Thema schon in Snowpiercer beschäftigt hat. Aber da war alles überhöht durch die Regeln des Science-Fiction-Genres. Jetzt ging es mir um einen realistischeren Ansatz, weil ich eine gegenwärtige Geschichte erzählen wollte.
Besonders hart wirkt das bei Ihnen, weil dieser Gegensatz zwischen Arm und Reich, den Sie aufmachen, sich im Kern zweier Familien abspielt. Und das ist ja mit der privateste Kern, den man hat. War es Ihnen deshalb so wichtig, diese zwei Familien zu wählen? Weil eigentlich gleichen sich die beiden, Vater, Mutter, Kinder, und doch trennen sie Welten.
Ja, da haben Sie völlig recht. Der ursprüngliche Titel war auch gar nicht Parasite, sondern lautete Das Abklatschbild, weil es mir genau darum geht, dass sich beide Familien im Film nicht fundamental unterscheiden. Wie Sie sagen, Vater, Mutter, Kinder. Sie müssten so viel gemeinsam haben. Die Kinder miteinander, aber auch die Eltern. Aber es gibt diesen Unterschied des Wohlstands. Und so begegnen sich die beiden Familien wie Außerirdische.
Eine meiner Lieblingsszenen des Films, oder Einfälle ist, glaube ich, besser formuliert, ist, dass die reiche Familie irgendwann ja, einen Sinn, ein Gespür, den Geruch für Armut entwickelt. Und plötzlich sagen sie, es stinkt, sie können die Armut riechen. Können Sie erzählen, wie Sie das entwickelt haben? Weil diese Idee finde ich ehrlich gesagt genial.
Das Motiv lag für mich auf der Hand. Der Geruch musste ein Unterscheidungsmerkmal zwischen diesen Familien sein, neben den visuellen Ideen wie den Häusern. Denn wenn die arme Familie sich ins Leben der Reichen einschleicht, legt sie ja die Armut ab. Aber es bleibt der Geruch. Und der Geruch ist ein sehr intimes Detail. Etwas, worüber man so ungern spricht. Armut riecht. Und das liegt auch daran, dass Arme und Reiche völlig verschiedene Wege gehen. Sie begegnen sich nie. Es ist ein bisschen wie im Flugzeug, wo jemand in der Business Class einen Gast aus der Economy Class nicht zu sehen bekommt. Er bekommt auch anderes Essen. Dabei sind beide im gleichen Flugzeug. Und in meinem Film erlaube ich, dass sich Arm und Reich begegnen. Aber die einen wissen es nicht. Doch der Geruch bleibt. Man kann es nicht verleugnen. Und das war die Idee hinter dem Motiv.
Der eigentliche Hauptdarsteller des Films, das ist ja das Haus dieser reichen Familie. Das ist nicht nur eine abgefahrene Architektur, es ist auch eine Art von Horrorarchitektur. Und Sie erzählen dann eine Geschichte von Menschen, die oben wohnen und welchen, die unten wohnen. So wie sie das schon in Snowpiercer erzählt haben, dass die Reichen dort rechts im Zug lebten und die Armen links im Zug. Sie erzählen also jetzt eine vertikale Struktur, wo sie davor eine horizontale Struktur hatten. Wie haben sie das überhaupt entwickelt und wie wichtig ist ihnen Architektur in ihren Filmen?
Ja, das stimmt. Mir ist es wichtig, dass meine Filme eine Architektur haben, die der Form der Geschichte entspricht. Bei Snowpiercer war es die horizontale Anordnung der Handlung. Bei Parasite musste es vertikal sein. Man kann von der Dialektik von Arm und Reich nur in der Gegenüberstellung von oben und unten erzählen. Dadurch kann ich die Lebensrealität und auch Lebenslüge unterschiedlicher gesellschaftlicher Schichten bloßstellen. Das hat natürlich die Kameraarbeit und die Schauspielführung geprägt. Alleine wie behutsam und vorsichtig die Armen die Treppe raufgehen, aber immer schnell runter. Das zeigt ja, dass sie instinktiv wissen, in welche Richtung die Gesellschaft sie schickt. Nicht nur das Haus mit seiner Architektur zeigt das ganz gut. Selbst die Wohngegend der Armen haben wir so gebaut, dass das ganze Viertel quasi im Untergeschoss der Reichen platziert ist. Wie schon gesagt, oben und unten ist das Prinzip des Films auf allen Ebenen.
Ich finde Ihren Film großartig, vor allem, weil er sehr unterhaltsam ist. Er macht einfach Spaß, Sie sind ein sehr guter Genre-Regisseur. Aber ich frage mich auch, weil Sie schon so viel über Klassengesellschaft gesagt haben, und das ist ja nicht nur ein Problem der koreanischen Gesellschaft, das ist genauso gut ein Problem unserer. Sehen Sie sich denn in gewisser Hinsicht auch als politischer Regisseur?
Glauben Sie mir, ich will keine Botschaften vermitteln. Film als Propaganda liegt mir fern. Ich möchte, dass meine Filme nur eins sind: unterhaltsam. Ich will, dass Kino Spaß macht. Aber natürlich bin ich sehr nah bei meinen Figuren. Ich mag meine Figuren. Und da ich ihre Lebensumstände recht real beschreibe, bekommt der Film etwas Politisches. Mir ist das bewusst. Ich kann dem nicht entkommen, obwohl ich das immer wieder probiere, indem ich explizite politische Bezüge und Dialoge rausstreiche. Das Medium Film ist ja vielleicht immer politisch, auch wenn ich nur unterhalten will.
Sie sind ein sehr visueller Regisseur. Man sieht förmlich, wie viel Spaß Sie selber dabei haben, Ihre Bilder und Ihre Bilderwelten zu entwickeln. Und ich frage mich da, wie arbeiten Sie eigentlich? Also hatten Sie bei Parasite diese tollen, glatten Hochglanzbilder schon im Kopf, bevor Sie das Drehbuch geschrieben haben? Oder entwickeln Sie sowas immer erst während des Drehs?
Ich bin ja nicht nur der Regisseur meiner Filme. Ich schreibe auch meine Drehbücher selber. Und bevor der erste Satz geschrieben ist, weiß ich schon, wie der fertige Film aussehen wird. Alles. Vom Kostüm, über die Orte, die Figuren. Es ist alles einfach schon in mir. Als Kind habe ich Comics und Animationsserien geliebt. Daher kann ich auch recht gut zeichnen. Nach dem Drehbuch verfasse ich auch meine Storyboards selber. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass der fertige Film meinen Zeichnungen bis ins kleinste Detail gleicht. Ich mache natürlich nicht alles alleine. Meine vielen Mitarbeiter und Kollegen helfen mir dabei, meine Vision zu verwirklichen.
Spannend finde ich noch, dass wir im Westen, aber besonders in Deutschland, diese Unterscheidung haben zwischen Unterhaltungskino und Kunstkino. Dazwischen gibt es ehrlich gesagt nichts oder nur sehr wenig. Ist das in Korea eigentlich anders? Also, dass das Genre-Kino dort zum Beispiel beides verbindet und viel stärker akzeptiert wird?
Nein, in Korea gibt es auch diese Schubladen. Aber bei mir ist es dann immer wieder so seltsam. Wissen Sie, ich schneide meine Filme fertig und sehe sie mir dann an und ich sehe, das ist ja ganz lustig. Und dann kollidiert Humor mit Ernsthaftigkeit, wie ich es nicht planen kann. Und ich habe immer wieder ein ganz schlechtes Gewissen gegenüber meinen Presseagenten und den Mitarbeitern im Verleih, weil sie mich dann immer anschreiben und fragen, was ist das denn? Wie sollen wir den Film vermarkten? Ist das Horror oder Comedy? Und ich weiß nie, was ich sagen soll.
Jetzt haben Sie für Parasite dieses Jahr den wichtigsten Kunstfilmpreis der Welt gewonnen, die Goldene Palme von Cannes. Was bedeutet dieser Preis eigentlich für Sie? Und es ist ja auch die erste Palme für einen südkoreanischen Regisseur überhaupt.
Als mich dieser Preis erwischt hat, war das eine unfassbar verrückte Nacht. Eine Nacht, bei der ich auch etwas zu tief ins Glas geschaut habe. Aber als ich dann am nächsten Tag aufgewacht bin, habe ich gemerkt, dass sich nichts geändert hatte. Schon im Flugzeug habe ich angefangen, an den nächsten Drehbüchern zu schreiben. Mein 8., 9. und 10. Film entstehen ja nicht von alleine. Die Goldene Palme hilft mir dabei kaum.
Sie sind ja auch der Ursprung einer ziemlich heftig geführten Kinodebatte. Seit ihr Film Okja, also eine Netflix-Produktion, in Cannes lief, debattiert die ganze Branche, ob Streaming-Dienste das Kino kaputt machen. Würden Sie eigentlich wieder, in Anbetracht der Tatsache, wie laut diese Debatte zurzeit geführt wird, würden Sie da wieder für Netflix arbeiten? Und wie stehen Sie überhaupt zu der ganzen Debatte?
Also, wenn ich nochmal ein Angebot von Netflix bekäme, würde ich sehr gerne wieder für sie arbeiten. Ich habe mit denen gar kein Problem. Das große Problem, das es gibt, herrscht ja eher zwischen Netflix und den Kinobetreibern. Und bei Okja war es so, dass ich in jeder Phase absolute künstlerische Freiheit hatte. Niemand hat mir gesagt, was ich zu machen habe. Dadurch hatte der Film auch so eine schöne Poesie. Netflix ist da den Regisseuren gegenüber sehr fair. Was den Streit zwischen Netflix und dem Kino betrifft, hoffe ich, dass man sich bald einigen wird, dass beide Sphären schon bald symbiotisch koexistieren.
Viele ihrer Kollegen wechseln ja auch regelmäßig ins Fernsehen, weil sie sagen, das spannendste Geschichtenerzählen findet mittlerweile im Fernsehen statt und nicht mehr im Kino. Reizt sie das vielleicht auch? Irgendwie mal vielleicht für eine kurze Zeit ins Serienfach zu wechseln?
Es vergeht eigentlich kein Tag, an dem mich meine US-Agentur nicht fragt, ob ich diese oder jene Serie drehen möchte. Oder wenigstens einen Piloten. Aber ich kann das nicht. Ich ticke anders. Ich kann nicht so schnell auf Zuruf etwas filmen. Jetzt sind Produzenten aus Großbritannien auf mich zugekommen mit der Frage, ob ich aus Parasite nicht eine Miniserie machen möchte. Das überzeugt mich schon eher. Es gibt noch Geschichten der Figuren, die im Film nur leicht angedeutet wurden. Das könnte man in 3 oder 4 Folgen ausbauen. Das hätte etwas.
Vorgespult. Die Filme der Woche.
Neben Parasite haben es die anderen Kinoneustarts etwas schwer. Wer sonst noch unsere Leinwände bevölkern wird, hat Christian Berndt für uns vorgespult.
Wo bin ich? Im Klinikum West. Hm. Sie sind gestürzt.
Gestürzt? Wissen Sie, wie Sie heißen?
Das Gedächtnis ist weg. Maria, gespielt von Katharina Thalbach, erkennt nicht mal Tochter Lisa in der Rolle Heike Makatsch.
Mama.
Wer nennt die Leute?
Maria hat nur eine Erinnerung, New York. Denn kurz bevor sie in der Küche ausrutschte, lief im Radio Udo Jürgens »Ich war noch niemals in New York«. So heißt auch die Verfilmung des gleichnamigen Udo Jürgens Musicals, die ziemlich hanebüchen beginnt. Maria will nun unbedingt nach New York, büxt aus und schmuggelt sich auf ein Kreuzfahrtschiff. Tochter Lisa eilt hinterher, das Schiff legt ab und die beiden sind nun blinde Passagiere.
Sie haben keine Tickets, keine Papiere, kein Geld. Sie arbeiten die Kosten für ihre Überfahrt ab.
Sie müssen wie Galeerensklaven im Matrosenschlafsaal unterkommen, aber unter Deck ist Stimmung. Am Anfang wirkt der Film eher lachhaft als komisch. Aber weil der Film- und Opernregisseur Philipp Stölzel das Ganze überdreht wie eine klassische Revue-Operette mit Tanznummern bis hin zum Wasserballett und betont künstlichen Bühnenkulissen inszeniert, statt in glatte Musical-Opulenz zu verfallen, lässt man sich doch irgendwann vom ironischen Charme dieses Juxes anstecken. Wenn Uwe Ochsenknecht als Kreuzfahrt-Gigolo Maria vor springenden Delfinen ein Ständchen singt, hat das augenzwinkernden Zauber. Und die Udo-Jürgens-Schlager passen verblüffend gut als Libretto für diese Quatsch-Operette, mit der Stölzel ein ausgestorbenes Filmgenre stimmig wiederbelebt hat. Schwere Straßenkämpfe vor brennenden Autos. Die Protestbewegungen in Europa, wie auch der wachsende Nationalismus, sind für Thomas Piketty Ausdruck der verschärften sozialen Spannungen innerhalb der westlichen Gesellschaften. Der französische Star-Ökonom sieht darin Parallelen zu 1914. Der Dokumentarfilm Das Kapital im 21. Jahrhundert beruht auf Pikettys gleichnamigen Bestseller. 2013 hat er das Buch, in dem er die Entwicklung der Vermögensverteilung im Kapitalismus analysiert, eine weltweite Diskussion über wachsende Ungleichheit entfacht. Die habe, so Piketty, Ausmaße wie im 18. Jahrhundert erreicht. Nach dem Zweiten Weltkrieg habe es im Westen eine Phase des gezügelten Kapitalismus gegeben, die sozial homogenere Gesellschaften schuf. Diese Zeit der Regulierung habe mit US-Präsident Ronald Reagan ihr Ende gefunden.
For those who've abandoned hope, we'll restore hope and we'll welcome them into a great national crusade to make America great again.
Mit Reagans Steuersenkungsprogrammen habe der Neoliberalismus seinen Lauf genommen. Der neuseeländische Regisseur Justin Pemberton lässt neben Piketty Wissenschaftler wie Joseph Stiglitz oder Francis Fukuyama zu Wort kommen. Aber wie umstritten Pikettys Thesen sind, erfährt man nicht. Unparteiisch will der aktivistische Film auch gar nicht sein, der Pikettys Theorie nicht analytisch, sondern anschaulich mit historischen Filmaufnahmen bebildert und damit einen unterhaltsamen Debattenbeitrag liefert. Der 17-jährige Jakob sitzt mit seinem Vater, gespielt von Josef Hader, und dem Großvater beim Abendessen vor dem Fernseher. Danach chattet er vom Computer in einem schwulen Sex-Chat. Es ist ein einsamer Held aus kleinen Verhältnissen, von dem der österreichische Spielfilm Neverland erzählt. Neuerdings jobbt Jakob im Schlachthof, wo sein Vater arbeitet. Eines Abends wird er nach der Arbeit ohnmächtig und in die Klinik gebracht.
Und? Was haben Sie gesagt im Krankenhaus?
Es ist nichts Körperliches.
Was denn sonst?
Es ist was Psychologisches.
Jakob hat eine Angststörung. Er zieht sich noch mehr zurück, bis er im Chat den 26-jährigen Künstler Christian kennenlernt. Gregor Schmiedinger setzt in seinem Spielfilmdebüt die Angstzustände seines Helden in kraftvoll ästhetische Bilder um, in denen Realität und Fantasie verschwimmen. Wenn Jakob und Christian durch die ägyptische Abteilung eines Museums schlendern, mischt sich die unwirkliche Atmosphäre mit der Szenerie des Schlachthofs. Den ersten Sex erlebt Jakob ungemein sinnlich und bedrohlich zugleich. Simon Frühwirth, der auf dem Max-Ophüls-Festival für seine Rolle als bester Nachwuchsdarsteller ausgezeichnet wurde, zeigt die Verletzlichkeit des Jungen mit hinreißender Intensität. Wie es Schmiedinger gelingt, das Innenleben seines Helden in schwindelerregende Albtraumbilder zu fassen und zugleich empathisch die Lebenswirklichkeit eines Jugendlichen einzufangen, ist so ungewöhnlich wie spannungsvoll.
Christian Berndt hat wieder für uns vorgespult. 3 Filme, die am kommenden Donnerstag in den Kinos anlaufen. Das hier ist ein Coversong im Original von Britney Spears, hier von der niederländischen Sängerin Julia van der Thorn. Erstmals 2013 in einer niederländischen Castingshow vorgetragen. Oops, I did it again. Nach den Nachrichten ist es dann wieder soweit. Unser drittes Serienquartett 2019 geht über die Bühne. Dann wird es im Studio auch wieder voll und hitzig. Wir diskutieren über 4 neue Serien der Herbstsaison.
Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg und Patrick Wilinski.
Es ist wieder soweit. Wir haben uns durch 36 Stunden Serien geguckt und steigen gleich in den Ring. Es ist Zeit für eine weitere Ausgabe unseres Serienquartetts. 4 Serien, 4 Kritiker.
Und das sind neben Patrick und mir wieder Anna Wollner und Hendrik Evert. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Und gleich geht's los. Dann heben wir ab ins Fantasyland von The Berg. Amazon-Chef Jeff Bezos ist Fantasy-Fan, schreibt das Branchenmagazin Hollywood Reporter, weswegen die Streaming-Plattform jetzt angeblich verstärkt einsteigt ins Fantasy-Geschäft. Carnival Row ist die erste Serie, um die es heute geht, bei unserem Serienquartett, und Anna Wollner stellt sie vor.
Ja, es ist eine Fantasy-Serie, die vielleicht so ein bisschen versucht, das Loch nach Game of Thrones zu füllen oder auch zu stopfen. Ein Stoff, an dem selbst Guillermo del Toro mal interessiert war, damals allerdings noch als Film, und der jetzt seinen Weg zu Amazon Prime gefunden hat. 8 Folgen sind es in der ersten Staffel. Die zweite ist allerdings schon bestellt. Und Serienschöpfer ist Travis Beecham. Der hat unter anderem das Drehbuch von Pacific Rim zu verantworten. Und René Echevarria, der Drehbuchautor unter anderem von Star Trek Next Generation, Dark Angel, Carnival Row, basiert überraschenderweise nicht auf einem Fantasy-Roman, sondern ist ein Originalstoff. Die Serie ist benannt nach einer Amüsier- und Sexmeile im fiktiven Stadtstaat The Burg. Teil einer Welt, in der Chaos herrscht, weil es auf Nebenschau Plätzen zahlreiche Kriege gibt.
The chaos of war brought a new wave of refugees to these shores.
Our space is safe no more.
This is our city.
They will never accept us. They will never understand us.
It's time for a fresh start.
Im Mittelpunkt der Handlung steht die Fee Vignette Stonemoss, die nach The Burg flieht, und der Ermittler Wycroft Philostrate, Philo genannt, gespielt von Cara Delevingne und Orlando Bloom. Ja, der erste Pluspunkt dieser Serie, vielleicht auch der einzige Pluspunkt, sind die fantasievollen Namen. Die Serie fängt an wie ein klassischer Kriminalfall. Geschändete Leichen, denen die Leber herausgeschnitten wird, ein Band der großen verbotenen Liebe zwischen Vinny und Philo, das sie in der Vergangenheit irgendwann mal verbunden hat, was sich langsam entfaltet. Ja, und trotz dieses Fantasy-Settings in einem viktorianisch anmutenden London mit einem Touch Steampunk. Es gibt Feen, es gibt Pucks, es gibt eine Allegorie auf die Flüchtlingskrise und Rassismusdebatte, denn die Serie, die verzettelt sich sehr in ihrer seifenoperhaften Storyentwicklung, ein wenig in diesen vielen Nebenschauplätzen, bleibt dabei oder gibt dabei immer vor, ein wenig fantastisch zu bleiben.
Ja,
Nur dann haben wir ja alles besprochen, ja. Oder? Ich finde, Anna, du bist ein bisschen hart. Ich möchte irgendwie meine Lanze brechen. Ich bin überhaupt keine Vertreterin des Fantasy und fand, dass das mal irgendwie ganz interessant ist, auch wenn es vielleicht ein bisschen sehr parabelhaft ist, der Bezug auf unseren heutigen Rassismus, auf den Umgang mit Flüchtlingen. Aber ich fand diese Welt, die da entstanden ist, an der ja Travis Beecham wohl 20 Jahre gearbeitet hat, doch irgendwie interessant und spannend.
Ich fand es auch gar nicht unspannend, aber mir kippte es irgendwann zu sehr ins Seifenoperhafte.
Also ich bin auch überhaupt kein Fantasy-Fan und ich muss sagen, gerade deshalb ist es eine Frechheit, das Ganze mit Game of Thrones auf einen Thron zu stellen. Haha. Ja. Game of Thrones ist eine epische Erzählung in einer ausgeklügelten Welt und wenn du sagst, Susanne hat 20 Jahre an dieser Welt gearbeitet, dann frage ich, was hat er 20 Jahre gemacht? Das ist für mich keine Welt. Carnival Row ist eine Studiostraße, in der so getan wird, als gäbe es Sex und Kriminalität und für mich ist das Ganze... ja, eine Seifenoper eigentlich, die versucht, Fantasy mit aktuellen gesellschaftlichen Debatten zu verknüpfen. Und es scheitert auch stark, finde ich, an den beiden Hauptdarstellern, an Lando Bloom, der sein Schicksal als ewige Elfe.
Absolut.
Und ja. Ich kann überhaupt nicht den Hype um, sagt man Cara Delevingne? Wahrscheinlich, sagt man Cara Delevingne?
Ich glaube, man kann es, wir vernuscheln es einfach als Cara Delevingne.
Ich kann den Hype um sie überhaupt nicht nachvollziehen. Ich finde, sie ist eine wirklich schlechte Schauspielerin, der ich keinen einzigen Gesichtsausdruck abnehme. Und ihre Action-Szenen, wenn man die sich mal in Zeitlupe anschaut, das ist wirklich, also früher hätte man gesagt Sport 4-. Also
aber da ist ja das Gute daran, dass sie, ich glaube, ab Folge 6 erstmal verschwindet und kurz vor Ende erst wieder auftaucht.
War eine Erholung,
viel
ja.
zu hart.
Und ich, nein, wir
du,
sind
du hast
nicht
mich
so
falsch
hart.
Verstanden, Susanne. Ich glaube, ich bin da tatsächlich eher auf deiner Seite. Also weil dieses Seifenoperhafte, das kann ja auch unterhaltend sein.
Also ich bin kein Fantasy-Fan und das werde ich auch nach dieser furchtbaren Serie nicht werden. Diese Serie ist das Frankensteins Monster der Fantasy-Serien. Es ist nämlich so eine Mischung aus altviktorianischer Sherlock-Folge mit diesem seltsamen Mystizismus, wo ich, meine größte Kritik ist, dass wenn du schon eine Welt entwirfst, die nach neuen Regeln mit Feenwesen und einem antiken Krieg, der irgendwie alles durcheinander gebracht hat, erzählt, dann mach diese Mythologie so glaubwürdig, dass ich sie verstehe. Aber mit dieser schlampigen Vorlaufsgeschichte, die man in der ersten Folge erzählt bekommt, wo du nichts begriffen hast und plötzlich sollst du das alles total fressen und sagen, das ist die Welt. Also diese Idee des Worldbuildings hat nicht funktioniert. Und was ich auch ganz schlimm fand, diese politische Allegorie, das ist so platt. Es liegt daran, glaube ich, dass die Serie mir die Mythologie, die sie verkörpert, nicht glaubhaft erzählt. Und wenn man schon eine Welt mit Feenwesen und Menschen, die Hüte tragen mit Widderhörnern, habe ich immer nicht verstanden, wer sind diese Menschen?
Pucks. Diesen das sind Pucks.
Ja, aber warum tragen sie denn diese Hüte? Das ist auch so schlecht ausgestattet, diese Serie. Man sieht, dass das rangetackert ist an die Köpfe. Ja. Was soll das? Alle trinken immer Tee. Habt ihr das gemerkt? Alle heißen Mima und Pipa und trinken permanent Tee. Das ist doch lächerlich.
Ich glaube, du hast lieber Schnaps getrunken beim Gucken dieser Serie.
Diese Serie war so schlecht. Was hat euch an dieser politischen Allegorie denn fasziniert? Das würde mich mal
Ich fand die Idee dahinter, den Versuch, das Ganze zu übertragen in die Fantasy-Welt, den fand ich interessant. Der ist aber absolut gescheitert. Also für mich ist das Ganze eigentlich eine Kindergeschichte, die mit, ja, ich sag mal, erwachsenen Einflüssen eben durch Sex und Kriminalität versucht wird, aufzuputschen zu einer erwachsenen, ausgegorenen Erzählung. Das ist es einfach nicht. Es ist Kindergarten.
Ich muss dazwischendurch immer so ein bisschen an The Alienist denken mit Luke Evans und Daniel Brühl könnte auch daran zu tun haben, dass Luke Evans und Orlando Bloom irgendwie identisch aussehen, vor allem wenn sie durch dieses historische Setting laufen. Ich glaube, es wurde in Prag oder Budapest gedreht. Und ich muss zugeben, die Figuren, also gerade die Nebenfiguren, der Puck, die Nachbarin, der Kanzler, die sind alle sehr, sehr schablonenhaft und das ist alles sehr, sehr vorhersehbar. Aber irgendwie habe ich mich trotzdem nicht daran gestört.
Ich finde auch, Patrick, wenn du sagst, die erste Folge, die irgendwie diese Welt erschafft. Ich meine, entschuldige, welche Serie hat denn umfassend schon eine Welt entworfen, bei der man dann denkt, okay, jetzt habe ich das irgendwie geschnallt. Natürlich entblättert sich diese Welt erst in den nächsten Folgen. Der Anker sind Orlando Bloom und die Liebesgeschichte zwischen zwei Wesen, die irgendwie nicht so richtig zueinander kommen können. Das ist seit Shakespeare nicht anders. Und die Geschichte um Migration, den Umgang mit Flüchtlingen, finde ich zumindest interessant. Es gibt ja einen Krieg, der aber nicht gezeigt wird, weil alles in dieser Carnival Row stattfindet. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Man hätte das alles auch als großen Kampfmythos erzählen können. Macht man nicht, sondern man zeigt quasi die Kollateralschäden. Wie geht eine Nation damit um, wenn sie im Krieg verloren hat? Was stellt das an mit den Bewohnern?
Ja, also, nun nicht anhand von Figuren, also der Orlando Bloom geschenkt, soll er so sein, ein Mensch, der seine Vergangenheit nicht weiß. Aber diese ganzen Nebenfiguren, also diese Liebesgeschichte von dieser Nachbarin mit dem Puck, mit dem schwarzen Puck ist es ja auch noch so eine Nummer. Alle sprechen perfektes viktorianisches Englisch, was mich auch extrem irritiert hat, weil ich dachte, die Serie möchte damit auch noch irgendetwas formulieren. Diese Britishness dieser ganzen Serie. Es macht keinen Sinn. Und ich finde trotzdem, dass eine Serie sich in 7 Folgen noch stärker zu der eigenen Mythologie irgendwie bekehren kann, weil man flüchtet sich dann in diese emotionalen Liebesgeschichten, zeigt diesen Sex wirklich sehr lange, sehr langweilig und vor allem sehr düster.
Eine
Feenkammer-Sutra, es wird mich eh nicht wirklich betreffen. Ich kann ja nicht mal was mitnehmen aus der Serie. Also es fehlt mir da und ich fand sie vor allem sehr plump gefilmt mit extremer Dunkelheit. Also
sie war unglaublich dunkel.
Ja, und ich dachte, es liegt vielleicht an dem Gerät, aber ich habe dann überall heller geschaltet. Es ist sehr dunkel. Mhm. Ich fand die ganze Serie irgendwie ein bisschen sloppy in der Herangehensweise, in der Figur und Beschreibung.
Angeblich ist diese Idee ja seit 4 Jahren unterwegs unter den Machern und es gab wohl mehrere Personalwechsel und ich finde, genau das merkt man
das
der Serie an.
Ja.
Weil ich finde nämlich die Grundanlage, wie Susanne, wie du sie eben beschrieben hast, finde ich gut und ich würde gerne eine Serie sehen, die so ist, wie du es gerade beschrieben hast. Aber
ich
es
auch.
Wird nicht umgesetzt, wird nicht eingelöst und das ist mein Problem.
Ihr seid euch alle viel zu einig.
Wir müssen bewerten, glaube ich.
Wir müssen bewerten, ja. Ich halte die Lanze hoch. Ja, ich weiß nicht, ihr könnt, glaube ich, hier alle gemacht. Nein, aber Patrick hat wieder einen neuen Ton rausgesucht.
2 sogar.
2?
Ja.
Genau.
Es gibt eine Geschichte des Tons. Es geht ja das Jahrzehnt zu Ende und der Guardian hat im September die besten Serien der letzten 10 Jahre zusammengefasst, der letzten 20 Jahre sogar. Und ich habe Platz 1 einfach mal genommen, denn auf Platz 1 waren die Sopranos. Und ich finde, wir verbeugen uns einfach mal von dieser Grundserie mit den Tops und Flops, die ich aus diesen vielen Staffeln Sopranos rausgeschnitten habe. Können wir doch anfangen, wenn wir Carnival Row bewerten. Anna, du hast sie vorgestellt, fang doch an.
Ja, ich bin da ganz auf Susannes Seite. Ich habe lange überlegt, aber am Ende ist die Serie für mich ein Top.
Beautiful.
War nicht so leicht, sowas Positives von dem depressiven Tony Soprano
beautiful,
zu finden.
Beautiful. Jetzt wollen wir gleich mal einen anderen Ton hören, ne? Patrick, Henrik, ich nehme an, ihr seid einer Meinung.
Ja, Flop.
Flop.
Ja.
What the fuck are you doing?
Chill, take it easy.
I'm losing my balls over here.
Ja, das war nicht Soprano.
Eindeutig. Ach, schön, dass du es im Original genommen hast. So, jetzt darf ich, ne?
Ja.
Wir wollen nochmal das Beautiful hören. Top.
Da mein. Beautiful.
Carnival Row auf Amazon Prime zu sehen, war die erste Serie in unserem dritten Serienquartett 2019.
Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Verschiedene Streaming-Plattformen haben sich wohl um die nächste Serie gerissen, um die es jetzt bei uns gehen soll. Und Netflix hat letztendlich den Zuschlag bekommen. The Politician heißt die 8-teilige Serie und Susanne stellt sie uns vor.
Ja, manchmal ist es sehr praktisch, wenn einem eine Serie gleich von Anfang an erklärt, was sie ist. Im Vorspann von The Politician heißt es, The Politician ist eine Comedy über Tatkraft, Ehrgeiz und all das zu bekommen, was man will, koste es, was es wolle. So, das haben wir verstanden. Dann geht's los mit dem Protagonisten Peyton, der am Ende seiner Gymnasialzeit steht und dem klar ist, er möchte in Harvard studieren und er möchte einmal Präsident werden.
Es war ein Wachtraum, die Art, wie man sie im Morgengrauen hat, zwischen Schlafen und Aufwachen. Ich habe mich aufgesetzt und laut gesagt, ich werde Präsident der Vereinigten Staaten.
Es scheint ja der Traumjob zu sein, den gerade alle wollen. Der Hauch des Unmöglichen ist entfernt worden.
Ja, aber den Traum hatte ich, als ich 7 war, Dekan Lawrence. Seitdem will ich alles über die früheren Präsidenten erfahren. Alles, was nur möglich ist, um gemeinsame Eigenschaften zu erkennen, die zu ihren unvermeidbaren Wahlsiegen führten.
Peyton hat also alles studiert und er sagt dann, Bush kam aus reichem Haus, Reagan, Clinton und Obama aus arm. Er, Peyton, könnte beides bieten, denn seine Familie ist zum einen reich, aber weil er adoptiert ist, ist er deswegen auch arm. Und so ist also klar, dies ist eine dunkle Komödie, / Satire über politisches Intrigieren und all die Fallstricke davon, bei der die Highschool Pass pro Toto steht für das größere Ganze. Es geht also in der Serie erstmal zunächst um die Wahl zum Highschool-Präsidenten. Und die Serie erzählt, ja, es gibt noch Mitkandidaten, die ausgeschaltet werden müssen. Es gibt sehr strategisches Plan, wer wie zusammenpasst, also welche Minderheiten politisch korrekt aufgestellt werden. Es gibt dann auch noch die Adoptivmutter von Peyton, gespielt von Gwyneth Paltrow, die Peyton ihren 2 verzogenen leiblichen Söhnen vorzieht und Peyton unterstützt. Gemacht ist die Serie unter anderem von den beiden Machern des Serienerfolgs Glee, Ryan Murphy und Brett Falchuk. Eine Serie, die ja auch in der Highschool angesiedelt war, singend und tanzend die Geschichte eines Musical-Clubs erzählte und auch die Strukturen einer Highschool. Ich finde, The Politician ist teilweise lustig. Das Problem, das ich habe, ist, dass die Figuren einfach Karikaturen bleiben und dass das über die Dauer von 8 Stunden unglaublich ermüdend wird. Es gibt natürlich auch Drama, aber das bleibt alles so irgendwie inszeniert, weil mir die einzelnen Personen fürchterlich egal waren.
Also ich finde die Inszenierung, die du beschreibst, gerade interessant. Für mich ist der Protagonist ein total glatter Protagonist, ein Abziehbild, und das ist aber so gewollt, und das fand ich, also ich habe angefangen, diese Serie zu schauen und habe mir fest vorgenommen, sie schlecht zu finden, weil ich fand alles, was ich davor gelesen habe und im Trailer gesehen habe, schlimm, und ich muss sagen, ich habe mich bestens unterhalten gefühlt bei der Serie. Ja, jetzt schaut ihr, jetzt hättet ihr alle nicht gedacht.
Ja. Hätte ich Kontaktlinsen drin, wären sie mir jetzt, glaube ich, rausgeploppt. Bitte, was?
Ja, okay. Erzähl, ich war überhaupt nie ein Fan von Glee, aber irgendwas war wohl an Glee dran. Es war wohl ja eine absolute Erfolgsserie. Ja. Und irgendwie ist es ein bisschen Glee für Netflix, für eine neue Generation. Und tatsächlich geht es für mich auf. Ich finde diese bunte Welt, diese Beschreibung, was man machen muss, um Präsident zu werden, und zwar auf einer etwas schablonenhaften, fand ich wahnsinnig unterhaltend. Ich verstehe die Kritik, die ihr wahrscheinlich habt an diesen zum Beispiel Gesangseinlagen. Die waren mir viel zu wenig ironisiert, viel zu ernst. Das fand ich auch schwer zu ertragen, aber da konnte ich drüber hinwegsehen. Und ich fand zum Beispiel auch diesen Text zu Beginn der ersten Folge leicht verstörend und irritierend. Aber wenn ich darüber hinwegsehe, muss ich sagen, und ich meine die Besetzung der zweiten Reihe, Gwyneth Paltrow, Jessica Lange, also Wahnsinn. Ich muss sagen,
noch mal kurz nachfragen, bevor die anderen. Was an diesem Schablonenhaften, was hat dir das Neues gebracht,
also
was
ich finde,
gelernt hast über das Intrigieren und das politische Aufsteigen?
Ich habe auch nichts, aber ich muss ja nicht jedes Mal was lernen. Ich finde aber, die Serie schafft es, in einer bunten Plastikwelt einen tiefschwarzen Kern zu erzählen. Und ich will nicht zu viel verraten, aber ich finde gerade dieser Bruch mit der letzten Folge, wo komplett der Filter geändert wird, wo die Kameraarbeit geändert wird, wo auch der Ort gewechselt wird, finde ich so spannend und erzählt so viel über das, was vorher in der Serie erzählt wird. Ich fand, das ist spannendes, modernes Netflix-Fernsehen.
Nee, nein, jetzt muss ich reingehen. Alles gut.
Nee, also
ich habe mich wirklich zurückgehalten.
Okay, du darfst jetzt explodieren.
Komm, nein, Ladies first.
Also ich gehe jetzt, glaube ich, in Deckung, weil ihr jetzt Dinge nach mir werfen werdet. Ich bin voll und ganz auf Hendricks Seite.
Yes.
Ich habe auch nichts.
Ich hab
Glee geguckt, die ersten 2, 3 Staffeln, dann war ich gelangweilt, weil es repetitiv war. Und ich habe hier schon beim Trailer dieses Setting total gefeiert. Also diese Rich Kids in Santa Barbara an der Highschool, die null Probleme haben, die in ihren Khaki-Hosen, ihren Polohemden mit den hochgestellten Kragen und den bunten Jacketts drüber wirklich vorbereitet werden auf eine Welt, in der sie immer weich fallen werden, weil die Eltern viel Geld haben. Und wie hier amerikanischer Wahlkampf runtergebrochen wird auf eine Highschool. Also wir sind auch, glaube ich, tendenziell die falsche Zielgruppe für diese Serie, weil es sich an ein jugendliches Publikum richtet. Ben Platt war bisher immer nur Nebendarsteller, den kennen die meisten aus Pitch Perfect. Der hat viel am Broadway gespielt, da ist er auch von Ryan Murphy gesehen worden und der hat ihm diese Serie wirklich auf den Leib geschrieben.
Der jetzt den Peyton spielt.
Der den Peyton spielt, die Hauptfigur. Und mich hat es zwischendurch so ein bisschen an Eiskalte Engel erinnert. Und dieser bitterböse, tiefschwarze Kern, der in dieser, wie Henrik es so schön gesagt hat, Plastikwelt gezeigt wird, ich fand das unterhaltsam. Und dann auch der Bruch mit der letzten Folge, ich habe das wirklich sehr, sehr
das
gerne
muss
geguckt.
Das ein Traum sein.
Man
ein
wünscht sich manchmal Kamera, Patrick fällt quasi in sich zusammen.
So sehr, wie mich Carnival Row gelangweilt hat, hat mich diese Serie unfassbar aufgeregt. Und ich gebe auch zu, dass ich die Laufzeit dieser Serie vor allem dazu genutzt habe, zu recherchieren, wer hier aus der Runde diese Serie vorgestellt hat. Ich habe es nicht vorgeschlagen hat. Ich möchte nur sagen, ich habe es nicht geschafft, aber ich sage jetzt schon, meine Rache wird furchtbar sein.
Ich glaub,
schrecklich.
Nein,
ich habe diese Serie nicht vorgestellt. Ich lache wirklich über alles, von Loriot bis Furzkissen. Also mein Spektrum ist wirklich breit und ich... 8 Stunden und nicht ein guter Gag.
Das
ein Witz,
ja,
ich erwarte nicht viel, wirklich nicht. Ein Wortwitz, jemand rutscht irgendwo aus, irgendetwas. Aber es funktioniert nicht. Und ich muss auch sagen, dieser hehre Anspruch, dass man quasi den amerikanischen Wahlkampf, der ja sehr schmutzig geführt wird, auf die schmutzige Welt dieser Highschool runterbricht, ist ja erstmal eine gute Idee. Aber das funktioniert nicht. In der grellen Darstellung aller Figuren funktioniert das nicht. Und ich möchte eine Sache sagen. Gwyneth Paltrow ist keine gute Schauspielerin. Fehler der Filmgeschichte mit dem Oscar, das zeigt sich hier nochmal sehr gut. Aber was diese Serie mit Jessica Lange macht, 2-fache Oscar-Gewinnerin, 5-fache Golden Globes-Gewinnerin, das ist ein Verbrechen an der Filmgeschichte.
Aber ihre Geschichte ist doch großartig.
Sie als Nee, ist so furchtbar, sie chargiert. Niemand spielt, niemand spricht Dialoge, um sie zu sprechen. Die werden mir gegrunzt. Ich fand das alles furchtbar. Es ist auch nichts, worauf es hinaus wird. Es gibt da diese Geschichte, er tritt hier an gegen einen Konkurrenten, der dann aus irgendwelchen Gründen rausfällt, müssen wir ja nicht klären. Und dann kommt dieser Konkurrent ihm quasi in seinen Fantasien wieder. Daraus wird dann noch eine Liebes... Ich wollte ja irgendwo was festhalten, ne? An einem Gefühl, an einer Figur, die zumindest nicht hundertprozentig überzeichnet ist. Und ich finde das schrecklich.
Und dann gibt es ja noch die ganzen Mitbewerber, die Konkurrenten, die eben auch antreten. Es ist so eine totale...
Deine schwarze Lesbe auf, dann kommt
genau.
Er und so...
Oh, genau, und das ist, erzählt immer wieder die gleiche Geschichte. Also es erzählt irgendwie nichts Neues. Es gibt verschiedene Paare, die antreten und die suchen halt immer irgendwie so dann, ja genau, die schwarze Lesbe, der andere nimmt dann einen Inder und es erzählt aber dann quasi in der Doppelung genau das Gleiche.
Ja, also an dieser Serie, an diesen Figuren ist alles falsch, an diesem Setting ist alles falsch, aber das ist alles mit purer Absicht falsch.
Genau, aber Alexander Payne hat in Election genau das Gleiche erzählt. Genau auch einen schmutzigen Wahlkampf auf einer Highschool mit Reese Witherspoon, die damals keiner kannte. Und das war böse und fies und ekelhaft. Und ich glaube mir, dass durch diese bunte, pastellfarbene Schablone, die diese Serie zumindest bis zur letzten Folge, das stimmt, hüllt, geht man allem Bösen aus dem Weg. Also das ist natürlich auch eine feige Serie. Es ist eine feige Serie.
Es will kein House of Cards in der Highschool sein, wo halt gezeigt wird, wie man durch Intrigen... Weil gezeigt werden will, dass man inhaltsleer und glatt und ohne Agenda Präsident werden möchte. Ich glaube, das hat einen relativ aktuellen Bezug. Und dieser Hauptdarsteller hat keine Agenda und er bleibt dünn. Und das kann man auf einer einfachen Ebene kritisieren, an der Figurenzeichnung, aber auf einer Ebene hinüber, wenn man es schafft, auf diese Ebene darüber zu kommen, entdeckt man plötzlich,
dass
es
den Weg gewollt ist.
Du musst dir die Serie leider nochmal anschauen.
Ganz ehrlich. Das ist Folter.
Musst du aber
ich weiß,
lieber
was ich
Waterboarding,
jetzt
als das nochmal zu sehen. Nein.
Kommen wir zur Wertung, würde ich vorschlagen. Hendrik.
Ja, ich finde natürlich, es ist ein Top.
Da mein. Ah, beautiful.
Anna.
Ich hatte Spaß, ein Top.
Da mein. Ah, beautiful.
Ja, ich möchte jetzt schnell, weil ich finde es ganz schrecklich, was ich hier hören musste. Flop.
What the fuck are you doing?
Chill. Take it easy.
I'm losing my balls over here.
So. Ich möchte noch mal in den Sopranos schwelgen. Ich schließe mich an. Flop.
What the fuck are you doing?
Chill. Take it easy.
I'm losing my balls over here.
Also, wer nicht auf Patrick und mich hört und es trotzdem sehen möchte, The Politician bei Netflix. Es geht in die nächste Runde in unserem Serienquartett und es geht politisch weiter. Die Serie, um die es jetzt geht, heißt The Loudest Voice. Man könnte sie wohl als Dokudrama bezeichnen. Sie basiert auf einer Biografie von 2014. The Loudest Voice in the Room, Patrick.
Genau, The Loudest Voice nimmt uns mit ins Herz der Finsternis des amerikanischen Kabelfernsehens und zeigt uns den Aufstieg und den Fall des ehemaligen Vox News-Chefs Roger Ailes, der in den 90er Jahren von Medienmogul Rupert Murdoch Fox News quasi übernommen hat und ihn dann zum meistgesehenen TV-Sender in der USA gemacht hat und zum konservativen Bollwerk gegen die liberale Konkurrenz von MSNBC und CNN. In 7 Folgen schildert die Serie das Ganze. Der Clou ist, dass jede Folge den Verlauf eines Jahres beschreibt. Also 1995 sehen wir die Übernahme, 2001 die Reaktion auf 9/11 und 2008 die Reaktion auf den Wahlsieg Obamas, den Ailes nur sehr schwer verkraftet.
Rudge, Obama's victory is on you, and you have made yourself a target for manipulation.
Hardly. This guy's not a president.
He's a community organizer, which makes him a communist. He has no blood understanding of this country, and that's something Fox was in the middle of exposing before you tied my hands.
There is nothing to expose. Besides, I endorsed McCain.
Way too late, Rupert. Way too late.
Your coverage was irresponsible.
Der Sturz von Ailes war hart. Jahrzehntelang hat er Moderatorinnen und Mitarbeiterinnen bei Fox News sexuell gefügig gemacht. Unter anderem die Moderatorin Gretchen Carlson, die damit auch an die Öffentlichkeit ging. 2017 starb Roger Ailes. Die Serie versucht sich an einem Psychogramm dieses Machtmenschen, gespielt von Russell Crowe. Das haben wir eben so schon gehört. Er spielt das Ganze fett und teigig. Und gerade in den ersten Episoden aus den 90ern erinnerte er mich zumindest zum Teil an den späten Helmut Kohl. Und auch sonst ist das alles sehr gut besetzt. Naomi Watts, Sienna Miller und Seth MacFarlane in den Nebenrollen. Es ist eine Serie, die auf der Biografie basiert, die Susanne schon erwähnt hat. Und natürlich fasziniert das einen im ersten Moment, gerade weil dieser langsam aufkeimende Widerstand der Frauen gegen Roger Ailes sehr interessant eingefangen ist, fand ich. Ich habe aber auch Probleme mit der Serie, gerade weil das hier immer wieder dieser kritische Blick auf die Faszination des Bösen in einem Menschen geht. Und er überfrachtet diesen Menschen auch mit dem Bösen, sodass diese Fokussierung natürlich viele andere Symptome, die Fox News ausmachen, irgendwie ignoriert. Und dennoch ist das eine recht interessante Serie gewesen.
Ja, ich musste da leider zustimmen. Ach, das war schon genau richtig zusammengefasst. Also, ich kann eigentlich gar nichts. Also, ich fand
gehen
auch,
wir jetzt auf Kuschelkurs.
Ja, wir müssen uns ja wieder ein bisschen annähern. Ich finde auch eine wahnsinnig spannende Auseinandersetzung mit dem Thema. Hier zum Beispiel habe ich extrem viel gelernt und mitgenommen, anders als bei The Politician. Ich finde, die Serie hat aber tatsächlich einen ganz, ganz großen Fehler. Und du hast es angedeutet. Ich finde, es ist Russell Crowe in der Rolle als Roger Ailes. Und ich finde diesen Fatsuit, den er trägt, unerträglich. Ich finde, diese Maske hat für mich 30% kaputt gemacht an der ganzen Serie, weil ich die ganze Zeit nur auf sein nicht bewegendes Doppelkinn schaue, was rangeflanscht ist und trotz HD-Make-up und was alles möglich ist, funktioniert es für mich nicht. Und später beginnt leider auch noch seine Frau, also gespielt von Sienna Miller, also eine Aging-Maske zu tragen, die noch schlechter gemacht ist. Und das hat mich tatsächlich leider ziemlich rausgerissen an manchen Stellen. Insgesamt finde ich es aber einen spannenden Einblick in diese Entstehung von Fox News und finde auch, im Gegensatz zu den Netflix-Produktionen, sieht man einfach, wie stilsicher so ein mittlerweile schon alter US-Kabelsender so eine Serie inszenieren kann, wie erwachsen Fernsehen auch sein kann.
Showtime, muss man sagen, an
Showtime,
dieser Stelle.
Genau.
Ja, okay, während ihr jetzt hier auf Kuschelkurs geht, mache ich alles wieder kaputt und ich glaube, wir werden nicht mehr als Freunde dieses Studio am Ende dieser Sendung verlassen, denn all das, was ihr in dieser Serie gesehen habt, habe ich überhaupt nicht drin gesehen. Russell Crowe schreit in jeder Sekunde seines Daseins, gebt mir eine Emmy-Nominierung, denn ich habe Mut, mich hässlich zu zeigen. Dieser Fatsuit hat mich unglaublich gestört, mich hat Russell Crowe gestört, ich habe nicht verstanden, warum ich 7 Folgen lang einem Mann, der ein absolutes Ekel war, zugucken zu müssen. Klar, ich lerne ein bisschen was über amerikanische jüngere Geschichte, darüber, wie Fernsehsender funktionieren. Aber die Serie hat überhaupt kein Interesse daran, in die Tiefe zu gehen. Die Serie ist totaler Fake. Es geht darum, wer wann was, aber es geht nie darum, wieso und warum fallen alle darauf rein. Also wieso und warum steht Fox News heute da, wo Fox News steht. Es kommt Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres ein Kinofilm in die Kinos, The Bombshell, der diese ganze weibliche Perspektive auf Roger Ailes hat, beziehungsweise auf die ganze MeToo-Debatte und das, was ihn am Ende zum Fall gebracht hat. Denn die letzten 2 Folgen sind es, glaube ich, konzentrieren sich voll und ganz darauf, wie er mit Frauen umgeht. Mhm. Und es ist widerlich, was er mit Frauen macht. Ja. Er hat Männer, also absolut heuchlerisch, Männer aufgrund ihres Könnens eingestellt und Frauen, wenn sie einen kurzen Rock anhatten und sich darauf eingelassen haben, von ihm angefasst zu werden. Das zeigt die Serie, vor allem durch die von Naomi Watts gespielte Moderatorin. Und dieser Kinofilm The Bombshell, der erste Teaser, ist 1,30 lang. Einfach nur 3 Frauen im Fahrstuhl. Und dieser 1,30 lange Trailer ist spannender als die ganze Serie.
Ja.
Muss ich ganz kurz noch ergänzend, was ich eben gesagt habe, du hast vollkommen recht und weil es eben so eine alte Showtime-Produktion ist, merkt man auch, man erzählt die Geschichte natürlich wieder aus der Sicht des Mannes. So, das ist völlig klar, das ist Tradition im US-Kabelfernsehen und daran krankt die Serie tatsächlich.
Aber die Grundlage eine Biografie ist das natürlich schwer, das vorzuwerfen, finde ich. Aber
ja,
sorry.
Also ich würde dir zustimmen, dass die MeToo-Episoden nicht die stärksten sind. Ich würde dir nicht zustimmen, dass Russell Crowe die ganze Zeit schreit. Er hat durchaus auch diese sanften Momente, er hat sowas ganz Scharfes. Also ist ja auch interessant, dass ausgerechnet Russell Crowe spielt, der ja wohl angeblich selber auch leichte cholerische Anfälle hat. Ich finde sie besonders da stark am Anfang, wo es um die Gründung von Fox News geht, weil es nochmal zeigt, in welches Loch Fox News reinging. In einer Zeit, da die liberale Presse in Amerika einfach so selbstverständlich und gegeben war, gab es halt Leute wie Roger Ailes, die sagten, ey, wir können auch die ganzen Konservativen einsammeln. Das sind immerhin 50% der Bevölkerung. Und wir stehen dazu. Wir sind meinungsstark, wir sind konservativ, wir sind vielleicht auch politiknah. Das mag man alles nicht mögen, aber es erklärt irgendwie, warum wir heute da sind, wo wir sind und warum eben Fox News so sehr Trump unterstützt. Und ich finde, da geht die Serie sehr deutlich in die Tiefe. Und wenn man sagt, ja, das weiß man ja alles schon, ja, und auch über Roger Ailes ist alles gesagt worden. Es ist ja nicht ein Wikipedia-Eintrag, es ist ja irgendwie eine visuelle Erzählung und mitgenommen zu werden in diese Räume, wo dann ein Russell Crowe steht und seine Ansprachen hält und die Leute fertig machen, hat irgendwie eine Kraft, die mich sehr gefangen hat.
Absolut. Es ist vor allem, weil wenn man sich halt für das amerikanische Mediensystem, ja, wenn man es mag, hat man ja gesehen, was Fox News in den letzten Jahren alles so geleistet oder nicht geleistet hat. Und man kriegt das hier in den Kulissen so ein bisschen gespiegelt, auch wenn er seine Leute deckt, wenn er dann irgendwelche Hinterwäldler-Radiomoderatoren vor die Kamera setzt, die natürlich den größten Unfug und die größten Verschwörungstheorien von sich geben. Ich glaube, ja, Russell Crowe Crowes Performance kann man so und so sehen. Das kann sein. Ich finde, dass sein Porträt dieses Bösen zu böse ist zum Teil. Aber es gibt eine schöne kleine Geschichte, die erzählt wird. Und zwar geht es um den Heimatort von Roger Ailes, wo er und seine Frau sich quasi in die Zeitung des Ortes einkaufen, weil sie das nicht mögen, wie da quasi berichtet wird. Und da gibt es auch ein Grundstücksproblem. Und er nimmt diesen Chefredakteur so ein bisschen mit. Und durch seine Augen, wie er in dem Haus des Bösen selber verkommt, wie er sich quasi in diese Fänge dieses Mannes begibt. Dadurch wird sehr stark klar, wie er dann auch regiert hat bei Fox. Und eine Sache noch, diese MeToo-Folgen, ja, an sich, die waren schwach, aber ich finde schon, dass die Serie das versucht, durch alle Episoden zu strahlen. Es gibt dann Blicke, es gibt die Handys, die dann mitgenommen werden. Wie Gretchen Carlson war ja auch Miss America, darf man nicht vergessen, dadurch ist sie ja dahin gekommen. Ich finde schon, dass die Serie versucht, das zu zeigen, wie sie der ein Mann einen ganzen Betrieb quasi unter seine Fuchtel genommen hat. Und das einzige wirkliche Problem mit der Serie, die ich hatte, ist, den haben wir auch im O-Ton gehört, ist die Darstellung von Rupert Murdoch als eine gewisse Art heilige Figur, die ihn auch immer wieder bremst. Das ist natürlich Geschichtsklitterung. Am Ende, unterm Strich, kommt Murdoch da ein bisschen sehr positiv.
Er ist die positive Vaterfigur.
Ja,
ist
ein bisschen, ich finde, man sollte auch noch kurz erwähnen, wenigstens, dass es ja geschrieben wurde von Tom McCarthy, der ja Spotlight geschrieben hat, den Film über die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche, die aufgedeckt wurden vom Boston Globe. Und ich finde, dass auch man bei The Loudest Voice merkt, dass der Ansatz wirklich auch ein journalistischer ist. Man möchte schon auch was erzählen über Roger Ailes.
Ja, das ist typisch amerikanisch, ne? Personalisierung. Man nimmt sich eine starke Figur und alles, was Fox News ist, das war Roger Ailes, das stimmt natürlich nicht. Bill O'Reilly mit seinen Fummeleien war ja auch ein Top-Moderator, der dann aufgeflogen ist. Das ignoriert die Serie so ein wenig.
Ja, aber es ist ja auch relativ mutig zu sagen, wir nehmen eine Person und anhand dieser Person blättern wir auf, was amerikanische Politik, was schiefgegangen ist oder wie sie sich entwickelt hat in den letzten 20 Jahren.
Aber es ist eine liberale Fantasie zu sagen, jetzt ist er tot und jetzt alles wieder gut und er war der Böse. Der Film guckt ja auch, er war der Böse, ne? Und alle um ihn herum sind von dieser Macht mehr oder weniger trunken gewesen. Ich glaube, man ignoriert dann doch das größere System, was natürlich schwer ist in einer Serie, wenn man es dann nicht so wie à la The Wire anlegt, strukturell, dass man das nicht zu fassen bekommt. Ne? Also ich sehe das zwiespältig.
Ich würde sagen, wir kommen zur Wertung. Patrick, fang du doch mal an.
Ja, wie gesagt, verglichen mit dem, was ich bisher besprechen musste und da die Serie wirklich sehr viel Potenzial hat und auch sehr interessant und spannend ist zum Teil, top.
Da mein, beautiful.
Anna,
weil ich Gegenpol. Hier irgendwie als Gegenpol mit Patrick danach nie wieder ein Wort reden möchte. Flop.
What the fuck are you doing?
Chill, take it easy.
I'm losing my balls over here.
Chill, take it easy. Hendrik.
Trotz aller Kritik ein Top.
Ui.
Da mein. Ah, beautiful.
Susanne? Du überraschst.
Ja, ich bin heute so ein bisschen
voller Emotionen. Was sagst du denn, Susanne?
Ratet. Top.
Ui.
Da mein. Ah, beautiful.
The Loudest Voice, das ist die Serie, um die es ging. Und zu sehen ist sie bei uns bei Sky Atlantic.
Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Die Frankfurter Hip-Hop-Szene arbeitet schon seit rund 25 Jahren an ihrem eigenen Mythos. Ungefähr seit den Rappern des Rödelheim-Hartreim-Projekts um Moses Pelham. Nun gibt es eine Serie, die tief einsteigt in diese Mythen. Angesiedelt ist sie in der heutigen Hip-Hop-Szene Frankfurts. Sie heißt Skylines und Henrik Iffert.
Ja, Film und Serien über Jugendkulturen sind ja eine schwierige Sache. Ich finde, meistens enden sie peinlich, weil immer zu viele Menschen bei der Entstehung mitreden, die mit dieser Jugendkultur tatsächlich dann offen aus der Ferne zu tun haben. Manchmal gibt es aber auch Glückstreffer, vielleicht sogar auch Kunstgriffe und so auch, wie ich finde, bei der neuen Netflix-Serie Skylines. Angesiedelt ist die Serie in der Hip-Hop- und Rap-Szene Frankfurts, wie du schon gesagt hast, und zeigt uns den jungen Jin, der sich als Hip-Hop-Produzent versteht. Der bastelt zu Hause an Beats herum oder steht mit einem erfolglosen Rapperfreund auf der Bühne in mittelmäßigen Frankfurter Clubs. Dann jedoch wird der A&R-Manager von Skyline Records auf das junge Talent aufmerksam und wirbt ihn an.
Wie geht's, Jin? Alles klar? Hast du die Beats alle live gespielt?
Ja, klar.
Und bitte?
Maschinen.
Du hast auch dieses Khalifa Remix-Tape gemacht, oder?
Ja, ich weiß. Aber ich habe euch geschrieben und dann hat irgendwie keiner geantwortet.
Hat mir gefallen. Pass auf, komm morgen Nachmittag bei uns im Büro vorbei, ja?
Ja, Skyline Records residiert als erfolgreiches Indie-Label in einem Frankfurter Wolkenkratzer und scheint die derbsten Künstler unter Vertrag zu haben. Allerdings bekommt der Erfolg des Labels einen Dämpfer, als der Bruder des Labelchefs plötzlich auftaucht und verlangt, seine illegalen Geschäfte aus dem Keller der Firma zu führen. Hinter dieser deutschen Netflix-Produktion steht eine erfahrene Filmfirma, Komplizenfilm, die mit ihren Produktionen aller anderen, Toni Erdmann oder Western, schon ja, viel guten Wirbel veranstaltet haben. Skylines muss sich aber dem Vergleich mit Four Blocks stellen, eben als andere deutsche moderne Gangsterserie. Und das kommt weitaus epischer daher, wohingegen Skylines eine, wie ich finde, absolut glaubwürdige Insicht in ein mir zumindest weitestgehend fremdes Biotop darstellt. Die Welt der professionellen Rap- und Hip-Hop-Musik.
Autsch, Henrik, wir werden
wo sind
heute
die keine Freunde. Ich suche die Gegenpole.
Ich glaube, wir haben eine andere Serie gesehen.
Ja, ich glaube auch. Mich macht diese Serie sehr traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wollte sie so gut finden, weil ich Komplizenfilm auch schätze und irgendwie denke, die machen interessante Sachen. Ich glaube, die waren einfach sehr, 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 sehr weit weg von der Geschichte, die sie da erzählen wollten, was vielleicht auch an dem Drehbuchautor und Showrunner liegt. Dennis Schanz, der hat Film und American Studies studiert in Zürich, Kansas, Mainz, hat dann noch ein postgraduierten Programm gemacht im seriellen Schreiben und so wirkt das Ganze am Reißbrett entworfen. Alle Mythen, die man sich so vorstellen kann, über die Hip-Hop-Szene Frankfurts in einen Topf geworfen und einmal rumgerührt. Der Titelsong, finde ich, sagt schon alles. Bankenmetropole, Junkies, Cracks und Kohle. Es ist einfach so unglaublich klischeehaft peinlich. Dieser Protagonist Jin, der ein ganz krasser Produzent sein will, aber so naiv ist, dass er überhaupt keine Ahnung hat, dass da illegale Geschäfte sind und sich einlässt mit einer Frau, die oh hoppla, dann plötzlich illegale Sachen macht und er ist dann mittendrin. Außerdem krankt die Serie, finde ich, daran, dass er ja so der krasse Beatmaker ist, aber man muss es ja auch mal hören und dann hört man einen Beat, der irgendwie, sorry, echt so von vor 10 Jahren klingt. Ich fand diese Serie ganz, ganz schrecklich.
Ich fand die Serie gut. Das will ich an dieser Stelle mal sagen. Ich fand die Serie wirklich gut. Wobei ich einen Kritikpunkt, den Susanne erwähnt hat, würde ich auch sagen. In dem Moment, wo ich einen Künstler beschreiben möchte, der gut in irgendetwas ist, in dem Fall im Mixen der Beats, dann möchte ich das sehen, wie er das macht. Mir ist das hier viel zu viel Schnipp und dann ist der Track fertig und alle finden ihn toll. Was ich sehr interessant finde und eigentlich finde ich den Dennis Schanz da auch sehr interessant, ist, dass die Figur von Jin übrigens sehr toll gespielt von Edin Hasanovic, bei dem ich lange nicht verstanden habe, was soll dieser Hype um ihn herum?
Das habe ich hier auf meinem Zettel ausstehen.
Sehr gut. Ja. Kannst du mir rüberreichen, weil ich weiß jetzt gerade nicht, was ich sagen soll.
Ich habe es nicht verstanden.
Er spielt diesen treu-doofen Naivling so überzeugend, wie es sein muss, als Drehbuchfigur, der in ein Milieu reingeht, das ihn komplett überfordert und das er nicht kennt. Und das unterscheidet diese Serie von anderen deutschen Serien. Ich möchte das gar nicht zu amerikanischen Serien vergleichen, wo wir immer jegliche Art von Konflikt quasi von null, wird er uns vordekliniert. Und hier kommt einer rein in diese Produktionsfirma und da ist ja schon alles passiert. Der Bruder war schon im Gefängnis. Es gibt diese Streitereien. Diese Skyline Records ist aufgestiegen. Ich hätte mir noch mehr Szenen in diesem Milieu gewünscht. Das ist auch ein Problem, das ich an dieser Serie habe. Es wird zu schnell geplottet, dazu sagen wir es recht, wenn es dann um die Kriminalität geht.
Absolut,
dann wird es geschärft. Aber ich fand das dann doch schön, durch diese Gebäude zu gehen und diese Idee von Kommerz und Street Credibility, die da aufkommt, kann man machen.
Dieses Zeigen eines Biotops, das funktioniert absolut und das können deutsche Serienmacher bisher so
nicht.
Und
ja,
das ist richtig gelungen und eben auch Edin Hasanovic, ich fand immer, er findet sich in seinen Rollen überhaupt nicht, die er sonst bedient hat und dieses Mal, er ist zerbrechlich, er ist schlau, er ist integer und er ist witzig. Das fand ich ganz besonders.
Ja, ich muss jetzt an dieser Stelle mal reingrätschen. Also bei Edin Hasanovic gehe ich voll und ganz mit. Er ist für mich so ein bisschen der einzige Lichtblick in dieser Serie. Weder Frankfurt noch Gangster-Rap haben diese Serie verdient. Skylines war so ein bisschen Dogs of Berlin noch weniger ironisch gebrochen.
Nein, Dogs of Berlin war eine Trash-Serie und man konnte sie nur mögen, wenn man wie ich, erinnert euch übrigens, auf Trash durchaus mal steht. Das
aber
will ja schon.
Dogs of Berlin hat sich so ernst genommen und Skylines nimmt sich nicht
ernst.
Nein,
Skylines nimmt sich auch total ernst. Also ich habe mit Gangster-Rap überhaupt nichts am Hut. Ich glaube, das Gangster-Rap-Pixel, was ich je in meinem Leben gehört habe, war Fettes Brot. Also das ist meine Fallhöhe.
Das ist aber,
aber ich bin überhaupt nicht reingekommen in dieses Milieu und es ist ja nicht nur dieses Milieu des Gangster-Raps, sondern dann kommt ja auch noch diese ominöse Bankenwelt dazu. Also mit der Figur von Richie Müller, der ja den Vater spielt. Aber ich habe wirklich hier durch diese 6 Folgen durchgelitten, weil diese Motivik, das Persönliche, was sich dann im Business irgendwie trifft und spiegelt und bricht und man durch diese ganzen, also auch Peri Burmeister, diese Kommissarin, die mit ihrer Rolle hadert, also mit ihrer Rolle als Kommissarin, die aufhören will, auf die Straße zu gehen und den Schreibtischjob vorzieht und diese Gewissensbisse und Konflikte hat und so, das war mir alles, wo ich wirklich so dachte, wir haben hier Karteikarten mit Konflikten drauf und die pinnen wir jetzt an eine
Wand. Ja, in den USA Drehbuch studiert. Ja. Genau, und so hat
genau.
das gemacht. Und das geht
und
voll
das,
auf.
Nein, ja. das
mir kam
man.
Das Ganze vor, wie als hätte da jemand einen Feuilletonartikel in der SZ über Hip-Hop in Frankfurt gelesen und ein bisschen studiert von 1993, Rödelheim-Hartheim-Projekt. Dann so ein bisschen Haftbefehl noch mit Babus und Chapus und so. Das ist ja eine Sache, dass sich Frankfurter Hip-Hop immer so diese krasse Ghetto-Verortung gibt. Aber es ist eine andere Sache, diesen Mythos in einer Serie auf den Leim zu gehen und dann es irgendwie mit so einer Pseudo-Authentizität zu verorten, indem man Rapper in die Serie mit integriert aus Frankfurt. Die aber, die dann plötzlich spielen sollen und das halt einfach nicht können und dann so unbeholfen in dieser sehr braven Inszenierung durchs Bild stöckeln.
Aber umso toller ist es doch, dass die Schauspieler sind, sehr gut spielen. Und ich finde ja Edin Hasanovic, aber auch Muratan Muslu, der den Chef des Ganzen spielt, den fand ich heraus. Das ist die Entdeckung dieser Serie.
Ja,
für
aber
mich
90% sind genau diese anderen, die dann
irgendwie
da so krassen Straßen
Er spielt doch den Bruder, der Konflikt, der hier aufgebaut wird, dieser Bruderkonflikt. Und da sieht man wirklich das amerikanische Studium. Das war sehr überzeugend, auch viel überzeugender als dieses Gangster-Gepose von 4Blocks.
Absolut.
Weil 4Blocks ist Gepose.
4Blocks ist für mich viel, viel authentischer als Skylines.
Ich bin jetzt kein Stadtführer Frankfurt am Main, keine Ahnung. Ich finde diese Idee dieser Firma mit ihren ganzen politischen, auch wirtschaftlichen Verwicklungen, fand ich sehr überzeugend. Ich finde gerade diese Familiengeschichte, die ja sonst immer so klischeehaft ist, die arabischen oder türkischen Großfamilien, das ist hier wirklich auf Drama geschrieben.
Man muss schon zugeben, wo du sagst Familiengeschichte, diese Familiengeschichte um Richie Müller funktioniert für mich nicht.
Nein,
ich finde, Richie Müller ist absolut fehlbesetzt. Aber ich finde zum Beispiel, eins meiner Lieblingsthemen ist ja Ort auch als Protagonist und das geht voll auf hier. Also Frankfurt ist auch ein Protagonist in dieser Serie und das ist dadurch gelöst, dass es an echten Orten gedreht wurde und Frankfurt eben einfach eine Rolle einnimmt und das geht total auf. Im Gegensatz zu 4Blocks, finde ich, wo Neukölln, weiß ich nicht.
Es ist so das Klischee eines Plattenlabels mit Sofas und wo irgendwie Drogen...
So sieht es aber aus.
Da. Aha, okay.
Aber es ist ja interessant, was in diesem Klischee stattfindet.
Ich glaube, wir kommen hier nicht mehr auf einen grünen Zweig. Lass uns bewerten.
Ja.
Ich will anfangen.
Okay.
Flop, flop, flop.
What the fuck are you doing?
Chill, take it easy.
I'm losing my balls over here.
Ganz genau so. So, wer will jetzt?
Ja. Ich schließe mich dem einfach an.
What the fuck are you doing?
Chill, take it easy.
I'm losing my balls over here.
Henrik,
dann sag ich top, top, top.
The mine, beautiful.
Ich fand's auch gut, ich sag top.
The mine, beautiful.
So, und um das Ganze vielleicht doch noch versöhnlich abzuschließen, soll es noch unsere kleine Runde mit Empfehlungen geben, welche Serien uns derzeit beschäftigen, welche uns glücklich machen, welche wir gucken wollen. Wer möchte anfangen? Anna.
Vielen Dank auch, ich habe gerade den Kopf geschüttelt.
Ja, das ist ja das Zeichen im Radio, dass man möchte.
Dann empfehle ich eine Serie in der zweiten Staffel, die, glaube ich, auf einem Streaming-Anbieter läuft, den keiner hat, aber sie kommt nächstes Jahr ins öffentlich-rechtliche Fernsehen. Da fand sie nämlich auch schon mal statt. Die vom in der ersten Staffel BR produzierte Culture Clash Kulturparodie-Serie Das Institut. Mittlerweile läuft auf Magenta TV die zweite Staffel und ich habe noch mehr gelacht als in der ersten.
Henrik.
Von mir wirklich ein stupider und total erwartbarer Tipp, aber ich muss meine Vorfreude darüber einfach hier öffentlich machen. Am 11. Oktober startete bei Netflix El Camino, der Breaking Bad Fortsetzungsfilm, und geht der Frage nach, was passiert eigentlich mit Jesse Pinkman nach dem Serienfinale. Ich habe ihn noch nicht gesehen, bin aber total heiß drauf und werde ihn jetzt eigentlich gleich gucken.
Ich will eine Serie vorstellen, die ich eigentlich in diesem Quartett besprechen wollte, aber irgendjemand meinte, The Politician zu besprechen sei eine bessere Idee. Ja, also,
nochmal nachdrücklich.
Also Mindhunters 2 von David Fincher. Es ist das Nonplusultra der True Crime Formate. Nichts in diesem Jahr wird nur ansatzweise da heranreichen. Ich dachte nicht, dass man das noch so kongenial weiterentwickeln kann. Wer es noch nicht gesehen hat, es gibt wenig, was man sehen muss. Das muss man sehen. Und jetzt ist Susanne dran.
Weil wir jetzt zwei Serien besprochen haben, bei denen es um Politik ging, habe ich gedacht, ich muss mir nochmal die ultimative Serie angucken, nämlich West Wing im Zentrum der Macht, und zwar alle 7 Staffeln. Ist ja produziert zwischen 1999 und 2006 und ich habe es damals gesehen und es geht ja um einen fiktiven US-amerikanischen Präsidenten. Ich würde es gerne auch nochmal sehen, alleine aus dem Grund, weil wir heute eine andere Ära haben, in der Trump regiert, wie sich eine solche Serie heutzutage eigentlich darstellt.
Und weil Martin einer der besten Filmpräsidenten aller Zeiten
ever,
ist.
Ja.
Ja, das stimmt. Soweit also unser Serienquartett, das dritte in diesem Jahr. Sie finden alle Informationen zu den Serien, die wir besprochen haben, auf unserer Homepage unter deutschlandfunkkultur.de.
Und vielen Dank an Anna Wollner und Hendrik Evert. Und wir verabschieden uns.
Patrick, ja, auf jeden Fall.
Patrick Wilinski.
Und Susanne Burg.
Und hier geht's jetzt weiter mit der Echtzeit, dem Magazin für Lebensart.